Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Reden wir über so einen Grundsatz, über etwas, was manche für einen Grundsatz in der erfolgreichen Literatur halten, den nämlich, dass der allererste Satz entscheidend ist für den Erfolg eines Romans. Wenn das wirklich stimmt, dann hat die rumänisch-schweizerische Autorin Dana Grigoccia wirklich gute Karten im Moment mit ihrem neuen Buch, denn ihr neuer Roman, Die nicht sterben, der beginnt mit folgendem Satz: Ich kann nicht umhin, diese Geschichte zu erzählen. Das, finde ich, zieht einen sofort rein. Und ich glaube, das ging auch unserem Kritiker Jörg Mar genauso. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Das ging Ihnen so. Ne? Wenn man diesen Satz liest, kann man, selbst wenn man könnte und dürfte, eigentlich nicht wieder aufhören.
Ja, der Satz geht dann auch so weiter. Zumal ich die Geschichte aus nächster Nähe erlebt habe und alle Berichterstattung darüber als falsch erkenne. Da sieht man die Erzählerin vor sich sitzen an der Kerze in der Nacht und ist eigentlich schon drin in diesem Legendenstoff, um den es da geht, um die Schauergeschichte, um eine Dracula-Variation aus dem postkommunistischen Rumänien. Und der erste Satz, der hat diesen Sound, dass man da sofort reingezogen wird, ja.
Wer ist denn aber diese Frau, die uns so sofort hineinzieht?
Das ist eine anfangs ganz rechtschaffene Kunststudentin oder Künstlerin, die in Paris studiert, die zurückkehrt in den Ort der Handlung, in das Städtchen B am Fuße der Karpaten. Und dort hat sie ihre Kindheit immer die Sommerferien verbracht bei einer Großtante, Margot heißt, Entschuldigung, Mama Margot genannt im Roman. Und das war immer eine sehr gastfreundliche Familie mit unendlich vielen Leuten, die da zusammenkamen und feierten und die sich lustig gemacht haben über die Ceausescu-Diktatur, über den Kommunisten-Kitsch, der im Haus war. Das war ihre eigene Villa, in der sie dort feierten und lebten, die aber enteignet war, wo sie sich also einmieten mussten und die ihnen nach 1989 wieder zuerkannt wird. Die Zeit der Handlung ist das Jahr 2004 und von da aus erinnert sie sich zurück an diese Kindheitsmomente und erlebt andererseits die postkommunistische Gegenwart, wie in diesem Ort sich die kapitalistische Wirklichkeit so langsam durchsetzt.
Aber was sind
das? Das ist eigentlich das Setting des Romans.
Ja, das Setting. Aber ich frage mich jetzt natürlich nach dieser Einleitung, die Sie ja beschrieben haben. Was sind das denn für Erlebnisse, die so extrem sind, dass sie davon erzählen muss, wie sie ja selbst sagt?
Das ist dann schon etwa nach 50 bis 100 Seiten und dem Tod einer Tante dieser Familie, die bestattet werden soll, besucht sie die Familiengruft. Das ist auch so ein alter Friedhof mit so fürstlichen Gräbern, wo man dann so hineingeht und hinab in eine Grabkammer. Und dort liegt eine Leiche auf einem Grab, eine ziemlich übel zugerichtete Leiche. Und ein paar Gräber weiter entdeckt die Erzählerin das Grab von Vlad dem Pfähler. Und Vlad der Pfähler ist einer ihrer Vorfahren, wie sie dann feststellt. Und Vlad der Pfähler ist das historische Vorbild des Grafen Dracula. Das heißt, sie entdeckt, in ihren Adern fließt Dracula-Blut. Und von diesem Moment an beginnt die Verwandlung der Erzählerin in eine, ja, fast schon Vampirin. Also man erlebt sie dann auch in Traumszenen, wie sie über das Dorf schwebt, wie eine Fledermaus nachts und sich das alles von oben anschaut. Man erlebt sie, wie sie ihren Körper als Nebel erfährt, wie sie rauschhaft sich zu diesem Vampir-Dasein hingezogen fühlt. Man sieht mit ihr den Blick in den Spiegel, in dem sie sich selbst nicht mehr sieht. Also all diese Motive des Vampir-Schauer-Romans erfährt sie am eigenen Leib. Und das ist wahnsinnig dicht, genau dadurch, dass diese Körperlichkeit da auch beschrieben wird. Was passiert da eigentlich, wenn man zum Vampir wird? Das hat Dana Grigoccia unglaublich gut geschafft.
Das heißt, auch wenn Vlad der Pfähler, ich glaube Vlad der Dritte ganz offiziell, ja tatsächlich eine historische Figur, es existiert hat, sie hat hier so eine Art modernen Schauer-Roman geschrieben?
Ja, und sie macht das, um einerseits diese Dracula-Legenden, die mit Vlad dem Pfähler eigentlich nichts zu tun haben, so wegzuschieben. Gleichzeitig erzählt sie das ganze historische Geschehen. Was war das wirklich für eine Figur? Und das war ein ziemlich brutaler Mensch, der aber in Rumänien als ein Nationalheld verehrt wird, obwohl er seine Gegner und Leute, die ihm missfielen, zu Pfählen pflegte. Deshalb auch dieser Beiname. Und das ist ein wirklich ganz blutiges, ganz scheußliches Ritual, das in dem Buch auch beschrieben wird. Aber er hat gegen die Türken gekämpft, war Gefangener der Ungarn und ist eine Figur, die an den zwei Fronten, gegen die rumänische Nation immer sich auch herausbilden musste, gegen das Türkentum, gegen die Ungarn auf der anderen Seite, Kontur gewonnen. Und deshalb ist er eine Figur, die in Rumänien durchaus verehrt wird. Gleichzeitig aber ein Mann mit der starken Hand. Einer, der seine Gegner foltert, der alles niedermacht, der nun alles andere als ein Demokrat ist. Und der sich durchaus auch in die Kontinuität mit dem Ceausescu Rumänien und dem heutigen Wunsch, und das ist das Anliegen von Dana Grigorcea, dem heutigen Wunsch immer wieder auch nach einer Figur mit der starken Hand anschließt. Also sie kann einerseits die historische Kontinuität darstellen, andererseits auch zeigen, was eigentlich an diesen Legenden, an diesen Mythen und an der Wirkmächtigkeit der Mythen nicht stimmt. Und das versucht sie in diesem Roman.
Da ist mir gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Also im Bild zu bleiben, könnte man sagen, ein Pfahl vom Herzen, aber das ist ja etwas gruselig, weil ich habe diesen Roman ja angekündigt vorhin als ein Roman, in dem es auch und nicht zuletzt um die postkommunistische Gesellschaft im heutigen Rumänien geht. Ich hatte schon befürchtet, ich habe gelogen, aber darum geht es ja eigentlich, ne?
Darum geht es auch, ja, die Gegenwart der Geschichte ist das Thema und die Gegenwart kommt dann aber auch darin vor, dass in diesem Örtchen B ein Dracula-Erlebnispark eingerichtet werden soll, nachdem diese Leiche da gefunden wird und die Leute irgendwie, der Bürgermeister vor allem das Gefühl hat, da können wir jetzt endlich Geld verdienen und Touristen hierher locken. Dagegen gibt es Widerstand und der Bürgermeister und sein Sohn, das sind zwei Figuren, die auch für die historische Kontinuität stehen, weil sie als Geschäftemacher heute früher in der Ceausescu-Ära durchaus auch wussten, wo man sein muss und wie man sich bewegen muss, um immer an den Pfründen zu sein und Macht zu haben. Also diese Gesellschaft gibt es auch. Auf der anderen Seite die Familie der Erzählerin, eher großbürgerlich, eher sich zurückziehend, sich lustig machend über das Geschehen, was aber, wie man sieht, dann kein Ort im Abseits ist, sondern tief verwurzelt mit blutsmäßig mit dieser drakulesken, vampirhaften Geschichte des Landes. Also das sind zwei verschiedene Ebenen, in denen Geschichte wirkmächtig bleibt und wie sie das zusammenbindet in diesem Roman und gleichzeitig diese Dracula-Schauergeschichte erzählt, das ist durchaus unterhaltsam und zugleich lehrreich. Also ich habe diesen Roman dann doch mit Erkenntnisgewinn und auch mit großer Freude gelesen.
Dankeschön, Jörg Margenau war das über Die nicht sterben. Der neue Roman von Dana Grigorcea ist im Penguin Verlag erschienen. Nach dem erwähnten ersten Satz folgen noch 264 Seiten und das Buch kostet 22 €.